Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier im Podcast Abenteuer HRM. Abenteuer Personalmanagement, Human Relation Management. Mein Name ist Jana Roth und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Folge, wo es rund um das Thema Personalentwicklung geht. Und ich beantworte heute Fragen von Teilnehmenden der HR Masterclass. Wir haben im Moment 36 Personaler in dieser Masterclass. Das ist ja das letzte Mal, dass ich das über 9 Monate gestalte. Ab nächstes Jahr geht es ganz anders los. Wenn du dazu mehr wissen willst, dann melde dich doch bitte in die Warteliste an, damit du als Erste hörst, wie es da weitergeht. Es werden nur 22 Personen diesmal aufgenommen. Okay, aber jetzt gebe ich dir doch gerne Wissen weiter. Also die erste Frage, die mich erreichte, war: Welche Tools oder Werkzeuge hast du in deinen letzten Firmen für Bildungscontrolling bzw. Erfolgskontrolle verwendet? Und dann in Klammern hinsichtlich des Budgets, der Nutzen, der Vorteile etc. Okay, also wir sind in der Masterclass im Programm der Personalentwicklung und es ist klar, dass dazu Fragen kommen. Ja, und diese Frage, die beantworte ich der Teilnehmenden wie folgt. Also ich persönlich habe keine digitalisierten Tools genutzt. Das wird bei Großkonzernen vielleicht so eingesetzt. Ich persönlich stricke mir die immer selber. Das heißt, ich habe mit unserer IT jeweilige Fragen oder Methoden, Modelle entwickelt, die die spezifisch auf uns übersetzt haben. Das heißt, zugeschnittene Fragekataloge, Transfervereinbarungen etc. wurden erstellt. Also was kann man nun als Personalfachperson machen, damit das Wissen auch kontrolliert werden kann? Also Know-how-Transfer nach einer fertigen Weiterbildung oder Ausbildung finde ich sehr wichtig. Und Know-how-Transfer kann so passieren, dass man zum Beispiel in der nächsten Teamsitzung einen Vortrag über die Ausbildung erhält. Ich hatte gerade erst letztens jemand, der den Berufsbildnerkurs besucht hat, 2 Tage bei mir war und während der Ausbildung eine Zusammenfassung machte und mir erzählte, das gehört zur Transfervereinbarung, die sie unterschreiben musste, dass sie über den Kurs einen Vortrag von 1/2 Stunde macht. Also das gibt es auch sehr oft und Wissen teilen ist das Beste, dass man es verinnerlicht. Ja, also Transfervereinbarungen, die können sehr unterschiedlich ausgestaltet sein. Präsentation von dem Team, aber auch Train-the-Trainer-Aufgaben abgeben oder Erfahrungsgruppen, wo man das Wissen teilen kann. Oder was ich natürlich erlebe bei Kursen, wo es so zum Beispiel um Excel oder so geht, dass man Tests macht, dass der Trainer Aufgabenstellungen stellt, dass man die beantworten kann. Und diese Tests sind rein digitalisiert und dass man danach sieht, wie viele Punkte man erreicht hat und ob man die Weiterbildung bestanden hat. Ja, und jetzt die Frage zum Budget. Ja, das Budget, also der Part, der mir als Personalverantwortliche übergeben wird für die Personalentwicklung, der wurde mir natürlich immer zugeteilt in der Absicht, dass ein ROI erreicht wird, also ein Return of Invest. Aber ich muss ehrlich sagen, in keinem Unternehmen, in dem ich tätig war, wurde das schlussendlich kontrolliert, weil es ja auch ein bisschen schwammig war und weich. Aber es wurde immer angedroht, ja, das muss irgendwo sich auszahlen. Das ist eigentlich das, was ich in der Praxis erlebe und ich finde auch sehr, sehr schwer, den ROI festzuhalten. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Jahr einen Englischkurs auf Kosten des Unternehmens gemacht habe, dann kann ich das relativ gut feststellen, wie kann ich besser mit den Kunden auf Englisch verhandeln. Aber wenn es darum geht, zum Beispiel gesundes Arbeiten oder Ähnliches, dann ist das wieder schwerer kontrollierbar oder feststellbar mit kleinen Mitteln. Also da kann ich nur sagen, es wurde nicht so gemacht. Gut, ja, dann wenden wir uns der zweiten Frage zu. Die zweite Frage lautet: Wie hast du Lernende motiviert? Ich fand das so eine nette Frage. Das kam natürlich von jemand, der in meiner Gruppe ist und die ganz, ganz stark für die Lernenden zuständig sind. Also ganz kurz, Lernende, das ist ja, glaube ich, ein Schweizer Ausdruck, den gibt es in Deutschland gar nicht so. Das ist der Ausdruck für Azubis, also für die jungen Leute, die in meiner Weiterbildung sind. Ja, meine Antwort ist gar nicht. Ich habe nicht die Lernenden motiviert. Das war nicht mein Auftrag als Berufsbildner, als Personalverantwortliche. Und es war auch nicht der Auftrag der Praxisbildner, also derjenigen, die direkt in der Praxis mit den Lernenden vor Ort sitzen und denen was beibringen. Aber wir haben gerne Impulse gegeben. Und wir haben auch sehr, sehr, sehr stark darauf gesetzt, dass wir Lernende haben, die eine große Selbstmotivation haben, die sich also selbst in den Hintern treten können. Denn auch bei der Rekrutierung, bei der Auswahl haben wir da großen Wert drauf gelegt. Aber, jetzt kommt unser großes Aber, natürlich haben wir Trigger gesetzt. Das heißt, wir haben immer geschaut, ob wir intrinsische oder extrinsische Motivatoren einsetzen. Und wenn wir die einsetzen, haben wir das immer sehr, sehr individuell getan. Das heißt, jeder Lernende oder Lernende hat dort auch eigene Bedürfnisse, hatte einen eigenen Hintergrund, sodass wir das nicht grob einsetzen konnten. Also ich gebe ein Beispiel. Bei den extrinsischen Bedürfnissen spricht man ja zum Beispiel von Work-Life-Balance. Und für den Lernenden ist das vielleicht ganz, ganz wichtig, als Goodie, als Impulsgeber, als Motivator zu sagen, du, heute ist super schönes Wetter, du mach doch um 3 Uhr Schluss und geh nach Hause und geh was schwimmen. Für den anderen Lernenden ist die Umgebung sehr wichtig, also dass es familiär ist oder dass ganz viele Lernende um sie sind. Für den einen Lernenden ist es auch wichtig, eine gewisse Macht zu haben. Das heißt, es gab Lernende, die sagten, ich würde gerne der Sprecher der Azubis sein. Ja, das ist ein Motivator. Der Status selbst also und immer wieder die Anerkennung. Und da muss ich natürlich die Praxisbildner bei der Nase nehmen und sagen, liebe Praxisbildner, gibt mehr Lob, gibt mehr Anerkennung. Dann gibt es manchen, die die Harmonie im Team sehr wichtig sind, die das Team auch als eine Art Familie ansehen. Die Arbeitsplatzsicherheit ist etwas, was ich sehr, sehr selten sehe. Das ist den wenigsten wichtig, es sei denn, es ist ein Azubi, der aus dem Elternhaus kommt, wo ein Vater und Mutter gerade den Arbeitsplatz verloren hat, dass da so eine gewisse Sicherheitsbedürfnis dasteht. Und ja, leider auch die materiellen Ansprüche oder leider, ich meine, wenn man jung ist, dann ist man noch sehr stark auch auf den Lohn fixiert. Das heißt, dass wir so Motivatoren gesetzt haben wie, wenn du im Französisch im nächsten Halbjahr ein 5 mitbringst und 5 ist ja in der Schweiz eine gute, sehr gute Note, in Deutschland nicht. Also wie wäre das ungefähr in Deutschland vergleichbar? Eine 2? Dann bekommst du einen extra Batzen. Also zum Beispiel 100 oder 200 Franken, Euro dazu oder vielleicht einen Kinogutschein oder du kriegst die nächste Sportwoche bezahlt. Ja, das sind die extrinsischen Bedürfnisse. Und dann gibt es natürlich Lernende, die haben wirklich das Bedürfnis, ich will lernen hier und ich will mich weiterbilden und ich will weiterkommen und ich will ein Ziel erreichen, ich will Herausforderungen meistern, ich will Freude an der Arbeit haben, aber auch selbstständig arbeiten und nicht immer alles vorgekaut bekommen und mich einfach mal machen lassen mit den Kunden. Und diese Lernenden muss man natürlich ganz, ganz anders packen. Gut, dann gehen wir einen Schritt weiter und zwar die nächste Frage, ich habe es mir aufgeschrieben. Okay, welche Schulungstrainingsthemen siehst du in Zukunft bei Azubis als sinnvoll an? Okay, ja, wenn ich jetzt eine Antwort gebe, hat das ganz, ganz viel damit zu tun, in welchen Branchen ich Erfahrungen mit Lernenden gesammelt habe. Also ich habe festgestellt, dass das Thema Zeitmanagement immer gut angekommen ist, weil die Lernenden doch in der Schule zwar auch Zeit vorgegeben bekommen haben, aber das Thema Priorisierungen nicht so stark erlebt haben, wie es im Berufsleben verlangt wird. Das heißt, Zeitmanagement, Kommunikation, Problemlösungsfähigkeiten und ja, Umgang mit Geld. Weil ich meine, den jungen Leuten fällt es extrem schwer, den meisten, sofort mit dem Lernungslohn umzugehen. Und wenn man die jungen Leute nachher ins Leben lässt, ist es doch schön, wenn sie auch damit umgehen können. Auf jeden Fall denke ich, es ist die Ausbildung von Handlungskompetenzen, von Handlungs- und Persönlichkeitskompetenzen. Okay, die nächste Frage ist Working Out Loud Methode. Geht das auch für Azubis? Wie könnte man so etwas umsetzen? Meine Antwort. Ja, Working Out Loud, also das ist ja auch die Abkürzung WOL. Das ist ja eigentlich das eigene Wissen und die eigene Arbeit sichtbar machen, damit alle davon profitieren können. Das heißt, Netzwerke aufbauen, ein konkretes Ziel erreichen und neue Fähigkeiten entwickeln. Ja, also dieses Workout Loud kenne ich schon lange. In der Lehrlingsausbildung ist für mich also jetzt nichts Neues, aber die Bezeichnung ist neu, ne? Die ist ja noch nicht so alt. Ja, auch Lernende treffen sich in Kleingruppen und bilden einen Zirkel. Also ich habe immer nur in Firmen gearbeitet, wo zwischen 12 bis 40 Lernende beschäftigt waren. Von dem her konnten sie Zirkel bilden. Wenn ich natürlich nur zwei Lernende habe, ist es sehr viel schwieriger. Also zu Beginn setzt sich jeder Lernende, jede Lernende ein individuelles Lernziel. Und innerhalb dieser 12 Wochen, so lange dauert normalerweise so ein Workout-Loud-Prozess, aber wir haben das auch immer verändert, aber 12 Wochen sollte es sein, wird an diesen Zielen gearbeitet, innerhalb von dem Zirkel. Und ich kenne das im Kleinen. In der Schweiz gibt es ja die KFA-Ausbildung, das ist die kaufmännische Ausbildung. Und da werden ja so Prozesseinheiten verlangt. Und meiner Meinung nach ist das schon seit langem integriert. Ja, so Workout Loud für Azubi funktioniert. Funktioniert meiner Meinung nach sehr gut mit Begleitung. Das heißt, wenn da jemand dabei ist, der auch ein bisschen das Ganze führt. Und das kann ein Lernender sein, der bereits fertig ist mit der Lehre. Es kann aber auch jemand ganz anderes sein. Meine Erfahrung ist es einfach nicht so ideal, wenn alle Lernende sind, die noch nicht diese Führungsqualitäten gelernt und geübt haben. Aber natürlich kann man das auch so machen. Es ist einfach meine Erfahrung, die ich hier weitergebe. Gut, jetzt kommen wir doch zur letzten Frage. Was kann einen GJAV Gesamtjugendauszubildendenvertretung für eine super Personalentwicklung für Azubis machen? Also meine Antwort ist ja sehr, sehr, sehr viel. Ich finde solche Organisationen, solche Jugendvertretungen ganz klasse, wenn eine super Leitungsperson dabei ist. Also es kann ein Lernender sein, das ist genau das gleiche wie eben mit dem Workout Loud. Für mich steht und fällt das mit der Leitungsperson. Ich persönlich habe in der Vergangenheit wenig langfristig gute Erfahrungen damit gemacht. Das heißt, kurzfristig, ja, da klappte es mal so ein Tag oder ein Treffen, aber langfristig, wenn ich den Output angesehen habe, klappte es nicht so. Aber ich denke, es lag an der Zusammensetzung von diesen Personen. Wichtig war, wir haben das Vertrauen gegeben. Die haben auch den Raum bekommen, also den Raum im Sinne von, die haben ein riesen Sitzungszimmer gehabt. Sie haben auch die Zeit dazu bekommen. Leider wurde es nicht ganz genutzt, bis hin zu ausgenutzt. Ja, das sind meine Erfahrungen, deine können anders sein. So, jetzt sehe ich aber noch eine Frage, die ich noch hier angeben will. Genau, dann hat diese Person noch eine ganz interessante Frage gestellt. Sie hat gesagt, welche Personalentwicklungsthemen, Schulungsthemen hast du bei Azubis angewendet? Welche sind sehr gut bei den Azubis und auch bei der Firma angekommen? Ja. Okay, ich habe in der Vergangenheit sehr, sehr viele Berufe betreut. Und auch jetzt mache ich das noch. Das sind aber überwiegend Kaufleute, also kaufmännische Lehre, IT-Fachleute, Logistiker, Mediamatiker. Es waren aber auch Details-Angestellte dabei. Kleinkinderzieherin habe ich auch schon mitbegleitet. Infopraktiker, Betriebsfachleute, Grafiker und Maler. Aber es waren vielleicht noch viel mehr. Das sind jetzt einfach diese, die mir hier einfallen. Okay. Wir haben Weiterbildung dieser Leute immer nur als ergänzende Maßnahmen zum Berufsschulunterricht gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, in keinem meinem Unternehmen hatten wir so Spitzenlernende, die sagten, oh ja, gib noch mal eine Weiterbildung her, sondern alle waren irgendwo mit dieser Schule am Anschlag. Also sehr oft mussten wir auch Nachhilfeunterricht geben lassen, Stützkurse, sogenannte Stützkurse von den Schulen. Also war das jetzt nicht, dass wir speziell was für die Lernende gemacht haben. In der Sozial-, Methoden- oder Ich-Kompetenz wurden eigentlich nie Kurse verordnet, da eben diese jungen Menschen schon wirklich ganz streng lernen mussten und kaum Freizeit hatten. Aber was wir gemacht haben, dass wir sie einfach eingebunden haben an die Personalentwicklung der Mitarbeitenden. Das heißt, dass wir gesagt haben, der Lernende hat davon auch einen großen Vorteil und wir haben das optional zur Verfügung gestellt. Das heißt, der konnte in diesen Kurs gehen, musste aber nicht. Und das waren so Themen wie modernes Schreiben, Kommunikation, Psychologie am Arbeitsplatz, Cybersicherheit, gesundes Arbeiten, Umgang mit Beschwerden oder auch beim Erstellen des Leitbilds haben wir sie mit eingebunden. Dann Zeitmanagementkurse, darüber habe ich schon gesprochen. Also es sind alles so Kurse gewesen, wo wir gesagt haben, liebe Lernende, ihr könnt auch dazu kommen. Aber mir fällt jetzt auch gerade ein, dass wir mal so Excel-Kurse und so hatten, wo die auch reingehen konnten und was ihnen dann viel gebracht hat. Also nochmals, das waren nur optionale Kurse, niemals verpflichtend, da sie ja schon sehr stark in der Schule belastet waren. Und ich muss sagen, je nach Branche und auch Firmenkultur wurde die Einbildung selbstverständlich auch vorgenommen. Also das war nie ein Problem. Und der Kurs, der in all meinen Branchen am besten von beiden Seiten aufgenommen wurde, war immer Zeitmanagement. Ja, also es war nicht die Persönlichkeitskompetenz, Sozialkompetenz, sondern hier war Zeitmanagement als Fachkompetenz mehr oder weniger zu sehen. Natürlich waren da gewisse Sachen auch, die im Kurs in die Persönlichkeitskompetenz reingingen. Ja, das war jetzt die Beantwortung von Fragen. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ich ein HR-Macher-Programm laufen habe. Also wenn du jemanden kennst, der sagt, ich möchte HR von der Pike auf lernen, sei es als Führungskraft, sei es als jemand, der ins HR reingehen will, der kann bei mir so eine 1-zu-1-Ausbildung machen. Ich biete nur 2 in dem Jahr an. Und ansonsten lade ich dich gern ein in den HR-Höck, der einmal im Monat stattfindet. Und ich freue mich, wenn du auch weiterhin mir gewogen bleibst und sag bis bald, bleib dir immer treu und verändere dich.